Hier, ich mache alles neu. Das ist dieser Vers aus der Jahreslosung aus Offenbarung 21, der uns dieses ganze Jahr begleiten soll. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Auf euren Plätzen habt ihr ja diese wunderbare Postkarte mit der Tür. So eine Tür haben wir jetzt gesehen. Genau, wir waren in einem kleinen Tierpark und da war so ein Kunstobjekt aufgestellt, so eine Tür, ne? Genauso wie die. Also so ohne Zaun und ohne Wand, einfach nur so eine Tür. Ne? Und wisst ihr, wer durchgegangen ist durch die Tür? Ein Kind. Ne? Also die Erwachsenen haben dann alle gedacht, ja, so ein Quatsch, ne? Brauche ich den? Dankeschön. Ich hab schon. Ja, sehr gern. Genau, ich brauche doch nicht durch eine Tür gehen. Ne? Links und rechts ist kein Zaun, keine Wand, macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber so ein Kind, ne, wollte da gern durchgehen. Siehe, ich mache alles neu. Diese sehr markante und ich finde auch sehr persönliche Aussage von Jesus in der Offenbarung gibt uns die Zusicherung, dass er auch in unserer Zeit, in unserer Gegenwart, noch nicht am Ende ist, dass noch nicht alles passiert ist und dass es nicht unbedingt etwas mit einem schlechten Ausgang haben muss, unser Leben, unser Zeitalter, sondern dass Jesus hier etwas verspricht, was noch kommt, aber was wir jetzt schon so ein kleines bisschen punktuell immer wieder hier und da und vielleicht auch da und dort ein bisschen mehr ergreifen können, umsetzen können, vielleicht sogar erfahren können. Zeitungsberichte oder Medienberichte, die wir so hören und sehen, die sind ja eher negativ. Zu 80-90% würde ich mal so schätzen. Manchmal sind es auch 100%. Meistens geht es um was Dramatisches, um etwas Negatives, das sticht in die Augen, das fällt auf, das schafft Aufmerksamkeit. Mit so einer Zusage würde man den Verkauf vielleicht nicht unbedingt ankurbeln. Mit den Aussagen in den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung erkennen wir, dass wir nicht auf das endgültige Chaos und den Weltuntergang zurasen, sondern dass Gott unserer Welt ein positives Ende gesetzt hat. Jesus verspricht schon seinen Jüngern in Johannes 14, dass er zum Vater gehen wird, um da Wohnungen vorzubereiten. Und wenn diese fertig sind, wird er uns dazu holen. Er sagt weiter, dass er wiederkommen wird, um uns dahin zu holen. Und so wie Jesus vor über 2000 Jahren in Bethlehem zum ersten Mal in unsere Welt gekommen ist, so wird er ein zweites Mal kommen, allerdings ganz anders, in Macht und Herrlichkeit. Alle werden ihn sehen und erkennen und das wird nicht so unauffällig und so bescheiden und weihnachtlich sein. Paulus beschreibt diesen Vorgang in 1. Thessalonicher 4 recht genau. Und er rundet diese Umschreibung mit der Aufforderung ab, seid so tröstet und ermutigt einander mit diesen Worten. Diese Zusage und auch das ganze Geschehen, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, das ist im Normalfall in unserem Alltag ja nicht so präsent. Wenn wir uns beobachten, über was wir so reden, ne, das ist so wie so ein Bonus. Das kommt noch, ne, wir wissen das und da kann ich erstmal ganz normal weiterleben. Und wenn es dann soweit ist, dann werde ich es schon sehen. Das ist natürlich auch unserer noch relativ komfortablen Situation, auch als Christen geschuldet. Und wenn wir uns das Leben von den meisten Christen auf dieser Welt, besonders eben in den Ländern, wo Verfolgung herrscht und Nordkorea ist seit keine Ahnung wie vielen Jahren immer auf Platz 1 in diesem Ranking von Open Doors. Ich habe in dem letzten Heft war noch mal so ein ausführlicher Bericht. Also das ist schon eine ganz andere Situation für Christen und eine ganz andere Hoffnung, die da mitschwingt, dass diese grundlegende Erneuerung, die Gott hier ankündigt, doch möglichst zeitnah passieren soll. Und Gott wird in jeder Hinsicht alles neu machen. Ich werde dann einen vollkommenen Auferstehungskörper bekommen, in dem alles perfekt funktioniert. Und wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Auf neue Zähne. Keine Zahnschmerzen mehr. Keine Amalgamblomben. Boah, das wird der Hammer. Jesus sagt auch in der Offenbarung, dass alles Mögliche negativ beseitigt werden wird. Kein Tod, kein Leid, keine Tränen wird es mehr geben. Jesus gibt uns höchstpersönlich diese Zusicherung, dass wir einmal, wenn wir an ihm dranbleiben, wenn wir ihn nicht nur so ein bisschen aufgenommen haben und dann so zur Seite stellen, sondern ihn mitten in unser Leben mit hineinnehmen, in alle möglichen profanen alltäglichen Sachen und Entscheidungen, dass wir einmal dieses Ziel erreichen werden. Hebräer 12 sagt uns zu: Lasst uns deshalb aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus hat ein Interesse daran, dass du an ihm dranbleibst, dass unser Glaube vollendet wird, dass wir dieses Ziel, dieses neue Jerusalem, die neue Erde, den neuen Himmel, dass wir das einmal erreichen werden. Das ist nicht so wie, wir gucken mal, wer durchkommt, wer es schafft. Es gibt so Studiengänge, ich weiß nicht, Medizin gehört vielleicht auch dazu, wo man schon im Vorfeld weiß, dass nicht alle das Ziel erreichen werden. Ne? Wir haben doch neulich mal drüber geredet, oder? Ne? Es gibt Studiengänge, ne? wo man von vornherein weiß, dass nicht. Mathematik ist vielleicht auch, ne? Genau. Ich selbst erinnere mich nicht an das Theologie, ein anderes Studium, wo auch ein Dozent das so in diese Richtung ausdrückte und irgendwie sprach, also er hatte nur so ein Drittel im Auge, so ein Drittel, da war er sicher, die würden es schaffen, aber bei allen anderen war es völlig, völlig offen und unsicher, ob sie jemals einen Abschluss erreichen würden. Aber Jesus hat ein Interesse, ein persönliches Interesse daran, dass wir dieses Neue erreichen und sehen werden. Er ist nicht nur der Anfänger des Glaubens, quasi das, woran wir Weihnachten gedacht und uns erinnert haben, sondern ist auch der Vollender unseres Glaubens. Jesus weiß, wer den Glauben an ihn behalten wird. Ich bin immer noch enttäuscht. Es gab einen jungen Mann, der mit uns zusammen Theologie studiert hat und den haben wir dann einmal später, viele, viele Jahre danach besucht und er hatte tatsächlich seinen Glauben an den Nagel gehangen. Und er war ganz, ganz fröhlich und ganz, ganz guten Mutes, ne? Der war jetzt also nicht niedergeschlagen, aber der hatte aufgegeben zu glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch geschockt ist und war und weiterhin auch für ihn betet, dass er das neu findet, neu entdeckt. Gott, er ist es selber, der uns in diese Ewigkeit, in dieses Neue, in diese neue Heimat, in diese neue Ewigkeit ziehen möchte. Philipper 2 spricht davon, denn Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es gefällt Gott, wenn wir ihn mit in unser Leben nehmen, auch in diesem neuen Jahr, das jetzt vor uns liegt. Und wir alle wissen es und ahnen es, vielleicht nicht jeder in dem vollen Maß, wir leben in einer Zeit, in der es für Christen nicht besser, nicht leichter wird, auch in unserem Land nicht. Die Anfeindungen gegenüber Christen und Kirchen nehmen zu, noch nicht so richtig krass, dass es so jeder mitbekäme, Aber wenn man sich da mal auf die Suche nach so Meldungen macht, es ist schon erstaunlich, wie viele Kirchen geschändet werden. Und zwei Beiträge bei ARD und ZDF in der vergangenen Zeit haben gezeigt, dass auch offizielle Medien nicht unbedingt wohlwollend gegenüber Freikirchen zum Beispiel eingestellt sind. Das ist einfach wichtig zu wissen, wenn wir mit Menschen reden und wenn du dich vielleicht outest, der dich fragt, bist du evangelisch oder katholisch, wird ja gerne mal oft gefragt, und du sagst ja was von Freikirche, dann kann es sein, dass derjenige vielleicht gerade so eine Dokumentation gesehen hat und ein völlig falsches Bild hat von dir und deinem Glauben. Jesus sagt uns aber, in der Welt, in Johannes 16, da habt ihr Angst, da ist Bedrängnis. Seid aber getrost, seid ermutigt, denn ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, dieser Vers, dieser Jahreslosung möchte uns ermutigen, möchte uns aufrichten, möchte uns, wenn was auch immer in diesem Jahr kommen wird und welche Angriffe vielleicht auch für gläubige Christen kommen werden, dass wir ermutigt bleiben und weiterhin werden. In uns sind wir schwach und stehen in der Gefahr, dass wir hier oder da vielleicht rückfällig werden, Kompromisse eingehen, unseren Glauben eher oder hin und wieder mal an weltlichen Maßstäben ausrichten. Machen doch alle so, ne? Und die leben auch ganz gut damit. Also kann ich es ja, also ne, kann ich es doch auch mal probieren. Gott verheißt uns hier eindeutig, dass er nicht in uns etwas anfängt, was dann wieder so auf halbem Weg stecken bleibt, liegen bleibt, sondern er hat ein berechtigtes Interesse daran, dass wir unseren Glauben an ihn behalten oder im besten Fall sogar daran wachsen. Er wird das Kunstwerk Glaube in dir auch 2026 weiter vollenden, bis wir einmal in dieser Ewigkeit, wo alles neu sein wird, sein werden. Und dann kann er uns zurufen, kommt herbei, ihr Gesegneten des Herrn, wie es Matthäus ausdrückt in seinem Evangelium. Was bedeutet das für uns? Gar nicht. Ach, danke schön. Ich hab ganz vergessen, hier zu drücken. Genau, sehr gut. Was bedeutet das für uns, dass Jesus wiederkommt und alles neu machen wird? Bei diesem Neumachen sind wir ja vielleicht so nicht direkt in der Gefahr, aber natürlich ist vielleicht unser Blick auch immer so erstmal auf eine Ewigkeit, neuer Himmel, neue Erde ausgerichtet, weil da, ne, auch die Stellen, die ich jetzt teilweise zitiert habe, da ist ja das grundlegende Neue, was auf uns wartet. Ganz neue, ganz andere Bedingungen. Aber ich denke, die gute Nachricht ist, dass dieses Neuwerden jetzt schon beginnen kann. Sicherlich nicht in dem Umfang, nicht in dieser Ausführlichkeit und in dieser Grandiosität, wie es einmal sein wird. Aber wenn ein Mensch umkehrt und erkennt, dass die Sache mit Gott, Jesus und Kirche stimmt, dass da was dran ist, dann beginnt in dem Menschen etwas Neues. Das merkt vielleicht erst fast gar keiner. Und trotzdem ist ein neuer Same gelegt, der im besten Fall dann auch irgendwann aufgeht und irgendwie auch eine Veränderung anzeigt. Es bedeutet für uns jetzt hier, heute, in diesem Jahr, dass wir glauben, dass wir diese versprochene Zukunft nicht vergessen, nicht rausschieben, nicht vor uns herschieben sollen. So, ne, dieser Bonus, das kommt noch später, da muss ich mich ja jetzt noch nicht damit beschäftigen. Ich bin doch, hab doch noch ganz andere Probleme. Meine Uhr mit dem Armband, ne, wie kriege ich das wieder? Das sind so die vielen kleinen und größere Probleme, die uns jeden Tag beschäftigen wollen, sodass diese Sache mit der Zukunft, mit der Ewigkeit, mit dem Neuen gern ein bisschen vorgeschoben, weggeschoben wird. Ich lese uns, geht gar nicht. Jetzt wollte ich mal selber umschalten, aber geht gar nicht. Ich lese uns nochmal den Vers und den Vers danach vor aus Offenbarung 21, der Vers 5, unsere Jahreslosung und der erste Teil von dem folgenden Vers. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Dass wir diese Zusage glauben, heute, jetzt, in der Gegenwart und mit in unser Leben, mit den ganzen vielen kleinen Entscheidungen und Herausforderungen mit hineinnehmen und nicht vor uns herschieben und denken, das hat noch Zeit. Ich muss mich jetzt aufs Hier und Heute jetzt konzentrieren. Nein, dass wir es mit hineinnehmen. Gott ist der Neumacher, der alles neu macht. Und dieses Neue beginnt jetzt schon. Einzeln, punktuell, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Es liegt aber an mir, wie viel Neues ich in meinem Leben jetzt schon zulassen möchte. Wenn ich Gottes Maßstäbe, seine Ansprüche für mich heute schon umsetze, dann macht das einen Unterschied, als wenn ich mich weltlichen Maßstäben unterordne und nur diese vor Augen habe. Gott ist der Neumacher, der alles neu macht. Die Erde, die Welt, das Leben und sogar den Himmel. Gott wirft diese alte Schöpfung aber nicht weg, sondern sie wird transformiert, verwandelt, verändert. Es ist immer so ein bisschen so eine, ich fand es immer so ein bisschen so eine spannende Sache, wenn die Offenbarung von neuer Himmel, neue Erde steht, ne, wird das Alte weggeschmissen und macht Gott was ganz, ganz Neues? Ich denke nicht. Das Wort, was hier in dieser Stelle für Neumachen steht, meint nämlich eine Erneuerung, eine Verbesserung. Eine grundlegende Verbesserung, also nicht ein bisschen Farbe hier und schöne Weihnachtskette da, sondern schon grundlegend erneuert. Aber aus dem Alten, das Alte verändert. Eine Erneuerung von Dingen, die schon da sind. Es meint ein Mix aus Wiederherstellung und Veränderung, so dass am Ende etwas herauskommt, was sogar besser ist als vorher. Für mich persönlich runtergebrochen, dieses Beispiel mit dieser Uhr. Ich habe mich gestern hingesetzt und habe diese beiden mit viel Gebet und mit zitternden Händen habe es geschafft, diese beiden Armbänder nochmal zu tauschen. Ich hätte es nicht gedacht, aber Gott hat da echt Gnade geschenkt. Und jetzt kann ich diese Uhr, ne, ganz locker wie jeder andere anlegen und benutzen. Hammer. Es bleibt eine alte Uhr, keine Frage. Das Armband ist nur neu. Kann sein, dass irgendwann die Batterie zu Ende geht oder was auch immer passiert oder sie nicht mehr wasserdicht ist. Aber es ist eine Erneuerung passiert mit dieser alten Uhr, Armbänder kaputt, sodass sie erstmal wieder gut funktioniert. Ein Theologe hat das so ausgedrückt, ein Herr Wright, die neue Welt wird wie die jetzige sein, mit all ihrer Schönheit, Kraft, Freude, Zartheit und Herrlichkeit. Aber ohne die Eigenschaften, die unsere Welt zu dem machen, was sie ist, also ohne die Phänomene und Probleme, die wir Menschen so gern in den Griff bekämen, aber nicht immer in den Griff bekommen. Ohne Schuld, ohne das Böse, ohne Tod, ohne Tränen, ohne Leid und ohne Geschrei. Siehe, ich mache alles neu. Drei Satzteile stecken da drin. Siehe, das Erste. Siehe, eine konsequente Blickrichtung. Das, was wir anschauen im Leben, das bestimmt ganz viel von uns, weil es über das Unterbewusstsein in uns hineingeht. Wer im Internet bestimmte Sachen über seine Sehsinne stundenlang anschaut, wird davon geprägt. Das ist Fakt. Und so wird uns das Medienzeitalter noch weiterhin beschäftigen. Und kleine Lösungen wie jetzt in Australien, wo TikTok für unter 16-Jährige theoretisch nicht mehr möglich sein wird, zeigt, dass es doch eine Menge Möglichkeiten für die unter 16-Jährigen gibt, um dieses Verbot zu umgehen. Das, was ich sehe, das, was ich mir anschaue und das vielleicht auch nicht nur einmal, das prägt mich. Das hat Einfluss auf mich und mein Leben. Hitler, Adolf Hitler hat über das Radio damals enorme Macht und Einfluss auf das Volk gehabt. Die Hörer waren von seinem rhetorischen Reden fasziniert. Hätte dieser Mann nicht nur das Fernsehen, sondern auch nur das Internet gehabt, ist gar nicht auszumalen, wie größer sein Einfluss noch geworden wäre. Ein Beispiel aus unserer Zeit, 2016, Frau Clinton im Wahlkampf hat über 1 Milliarde Dollar ausgegeben. 1 Milliarde. Damit sie beim Volk gehört und gesehen wurde. Hat zwar nicht gereicht, aber ist eine Menge Geld, um Einfluss durch optische Reize zu erreichen. Und das wussten auch biblische Schreiber vor über 2000 Jahren immer wieder. Und deswegen fängt unsere Jahreslosung, dieser Vers mit diesem Siehe an. Gott möchte unsere Augen darauf lenken, auf dieses Neue. Er lädt uns ein, siehe, seht her, schaut doch mal hin, schaut weg von dem, was ihr sonst so anschaut. Schaut doch mal auf das Neue, was ich gestalten möchte. Und viele, viele andere Siehes, die es in der Bibel gibt. Siehe, der Engel Gottes verkündigt euch große Freude, gerade zu Weihnachten gehört. Das wurde den Hirten auf dem Feld an Weihnachten gesagt. Siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, aus Johannes 1. Johannes der Täufer erkannte in Jesus klar den verheißenen Messias und richtet seinen Blick auf ihn. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern, nicht ohne sie nochmal auf sich zu fokussieren. Schaut nochmal her. Auch wenn ich jetzt weggehe, guckt mich nochmal an. 3 Jahre haben wir miteinander alles erlebt, was wir Menschen hier erleben können, inklusive Tod und Auferstehung. Und ich werde weiter bei euch sein, wenn auch vielleicht in einer anderen Form, nicht mehr so, wie ihr es bisher kanntet, als physischer Körper und Gott und Mensch. Und er sichert ihnen damit Beistand und Hilfe mit Vollmacht zu. Und siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, aus der Offenbarung 3. Hier macht Jesus einer Gemeinde von 7, der in Laodicea, ein großes Angebot für eine Gemeinschaft mit ihm. Er hat ein Interesse daran, auch die Menschen in dieser Gemeinde zu halten, ihren Glauben zu halten. Die Laodicea und wir müssen das aber wahrnehmen. Wir müssen unsere Augen lenken lassen. Wir müssen offen sein dafür, dass Gott unsere Augen vielleicht hier oder da mal woanders hinlenken möchte, als wir ganz natürlich von uns aus. Ne? Wenn irgendwo, wenn du in einem Raum bist, wo ein Fernseher ist, ist es vorbei. Ich erinnere mich an bei McDonald's oder bei was auch immer irgendwo gesessen, ne, und gegenüber ist so ein Bildschirm, ne, und ich wollte eigentlich, ne, zu Elke gucken mit ihr und immer wieder wandern die Augen zu diesem Bildschirm hoch. Das ist krass, ne? Wenn ich eine Fernbedienung gehabt hätte, hätte ich ausgemacht. Genau. Ich habe schon mal, wir sind ja heute ein bisschen unter uns. Ich habe schon mal in einem Baumarkt, ne, da kennt ihr das auch, in einem Baumarkt, wenn so ganz viele kleine Fernseher stehen und ständig irgendwelche Tools da angeboten werden, mit denen man das besser machen kann, und manchmal sind die so laut eingestellt, und schwupp war aus. Und ich konnte mich an das erinnern, weshalb ich da eigentlich war. In der Bibel gibt es viele von diesen Siehes, wo Gott uns einlädt, unsere Augen auf ihn zu fokussieren. All eyes on, alle Augen auf ihn. Wir müssen unsere Blickrichtung immer wieder korrigieren lassen. Von allein wird das nicht klappen. Von allein kommen blinkende Lampen. Bin ich echt froh, dass die Lampen da nicht blinken. Wir haben eine Lichterkette. Auf dem letzten Drücker habe ich noch, kurz einen Tag vor Weihnachten, habe ich noch 2 Lichterketten ergattert. Ich war ja so stolz. Ne? Die letzten waren irgendwie am Ende. Ne? War mein Auftrag, sollte ich noch 2 Lichterketten. Oh, ich habe noch 2 gefunden. Aber wo schließt man die Lichterketten an? Ja, nicht direkt an eine Steckdose, dann würden sie ja den ganzen Tag durchleuchten, sondern Zeitschaltuhr. Das heißt, morgens gehen die aus und abends gehen die wieder an. Und die starten immer mit dem extrem blinkenden Modus. Boah, Stroboskopblitze. Ich muss jeden Abend in den Keller gehen, 3-mal draufdrücken, um wieder in dem Modus zu sein, wo es einigermaßen akzeptabel ist. Augen auf beim Lichterkettenkauf. Unsere Augen werden gern mal von so blinkenden Lichtern in Anspruch genommen. Wir müssen unsere Blickrichtung uns immer wieder auf Jesus ausrichten, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, genau, und schon wird's hell, ne? Und es ist ja so, wir schauen und sehen immer etwas an. Die Frage ist einfach, worauf ist mein Blick gerichtet? Was kann mich dann prägen? Sehen wir vor allem auf andere Menschen und vergleichen uns immer wieder, wenn wir andere Menschen sehen? Sehen wir auch gern mal auf Umstände und auf die verschiedenen Entwicklungen in unserer Welt, die wir ja auch unterschiedlich interpretieren könnten? Und dann kommen noch die Sorgen dazu, die wir auch gern ins neue Jahr mit hineinnehmen, ins neue 2026. Wie geht es beruflich weiter? Wie wird sich die Gesundheit entwickeln? Wie gestalten sich die Verhältnisse in Ehe und Familie? Wir lassen uns doch so gern auf das Negative fixieren. Und was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Nichts. Alles neu. Alles ist wirklich alles neu? Bitte? Der Ulrich hat es gesehen. Rechts unten in der Ecke. Genau. Ja, hier. Genau. Wenn der jetzt in der Mitte gewesen wäre, ne, hätten ihn alle sofort gesehen und hätten gesagt, und ich hätte gesagt, das ist ein weißes Blatt. Ne? Ha, 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 ha. Ne? Alle hätten die 99% weiß überhaupt nicht mehr gesehen, sondern nur noch diesen kleinen blauen Fleck. Wolfgang, siehst du ihn? Du guckst so unten rechts hier. Ne? Genau, wenn der jetzt in der Mitte wäre, ne, wären unsere Augen gefangen davon. Und ich hätte was von einem weißen Blatt erzählt. Wir müssen uns von Gott helfen lassen, von dem falschen, negativen und auch sündigen unsere Augen abzuwenden. Das geschieht nicht immer von allein. Hebräer 12 sagt uns, wir sollen die uns so leicht umgarnende Sünde ablegen und dann aufsehen zu Jesus. Aber selbst dieses Aufsehen erfordert meine aktive Mitarbeit, das, ne, Aufsehen zu Jesus. Es ist wichtig, dass wir nicht in einem Hohlraum stehen bleiben. Das bewirkt eher nur einen starken Sog nach unten. Wir können uns 2026 auf das Positive, auf das Aufbauende konzentrieren und das avisieren. Auf und hinsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Siehe, ich mache alles neu. Das zweite, ich, ein souveräner Gott, der da redet. Es leuchtet der Scheinwerfer Gottes so richtig auf Jesus. Spot on. Der als der souverän wirkende Gott. Er ist der entscheidende Faktor. Er ist die große Sicht, die wir haben müssen. Auch in unserem kleinen Alltag. Im Management, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber wird uns erklärt, dass jeder erfolgreiche Mensch eine entsprechende Vision haben sollte. Und auch wir als Gemeinde sind ja da auch dran, uns zu überlegen, was ist unsere Vision auch für dieses Jahr? unser Ziel, das uns motiviert und vorwärts bringt. Für uns ist in der Vision Jesus alles enthalten, weil in ihm die ganze Fülle wohnt, wie es im Kolosserbrief ausgedrückt wird. Auf dem Berg der Verklärung erlebten die drei Jünger, die mit Jesus oben waren, ganz gewaltige Dinge. Es waren noch zwei andere, ne, und Nebel und große Bühne. Aber der Höhepunkt auf dem Berg der Verklärung wird konkret formuliert. Sie sahen dann aber niemanden als Jesus allein. Sie konnten sich auf dem Höhepunkt auf Jesus konzentrieren. In Matthäus 17 wird das so berichtet. Jesus stellt sich immer als das Wichtigste, das Zentralste vor. Er sagt von sich, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich bin der Erste und der Letzte, auch in Offenbarung. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Und so hat das Neue Testament jede Menge Jesusworte, die nicht irgendwelche Randthemen beschreiben, sondern das sind grundlegende Sachen. Durch ihn begann schon alles in der Schöpfung und Gott konnte sagen, es ist sehr gut. Und dann bewirkte er, wir haben es gerade im Abendmahl gefeiert, uns daran erinnert, ein vollkommenes Erlösungswerk. Es entstand eine geistliche Neuschöpfung. Am Ende wird er ein ganz neues Universum, das uns mit Bildern in Offenbarung 21 und 22 vorgestellt wird, schenken. Er wird alles neu machen. Und das Letzte, ich mache alles neu, er macht ganze Sache. Was Jesus anfängt und beginnt, das vollendet er auch. Er hört nicht auf mittendrin. In unseren Städten gibt es jede Menge Baustellen, sage ich mal. Also angefangene Projekte, die dann irgendwann, gibt es in Mülheim auch, ne, oder? Ne? Doch, ja. Also in Duisburg könnte ich euch ganz viele aufzählen, ne? Und die beste Lösung ist immer noch, wenn irgendwann das Grün, die Natur, diese Baustellen zurückholt, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber Jesus wird es vollenden. Er lässt die Sache nicht halbfertig liegen. Er führt sein Vorhaben, alles neu zu machen, bis zum Ende aus. Wollen wir eine Garantie für unser Glaubensleben? Brauchen wir eine Garantie? Hier ist sie, in Jesus. Er selber garantiert dafür. Der Bauherr, der Schöpfer garantiert selber dafür. Er ist der Garant. Er wird mit uns, mit unserem Glauben, mit unserer Person, mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Seele ans Ziel kommen. Und da wird alles neu werden. Jesus ist nicht nur der Garant für unser persönliches und individuelles Christsein, sondern er wird auch mit unserer Gemeinde zum Ziel kommen. Auch hier in Mülheim. In Matthäus 6 wird es ausgedrückt, ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wir wissen es, das gilt nicht für jede kleine Ortsgemeinde. Wir wissen und erleben das auch oft schmerzlich, wenn Gemeinden am Ende sind, wenn sie sich auflösen, wenn sie nicht mehr blühen, wenn sie stagnieren, ist schon schlimm genug. Von daher muss Jesus weiterhin einen Ehrenplatz, auch bei uns in der Gemeinde, in der Mitte der Gemeinde. Wir müssten wisst ihr, was das ist? Es ist nur ein Bild für einen Ehrenplatz. Ja. Die Älteren von euch, als ihr geheiratet habt in der Gemeinde, ne, christliche Hochzeit, wo habt ihr gesessen? Bitte? Hier? Aha. So weit vorn sogar. Aha. Okay. Mit dem Gesicht zur Gemeinde, so ein bisschen auf dem Präsentierteller, ne? Aber wir auch, ne? Es war damals gar nicht negativ. Ne? Mittlerweile, also ne, ich glaube, mittlerweile hat sich das geändert. Ne? So bei viele Brautpaare wollen gar nicht mehr so auf dem Präsentierteller so vorn sitzen. Die sitzen dann einfach ganz normal in der ersten Reihe mit Freunden und so weiter. Aber das ist der Ehrenplatz, ne? Vorn in der ersten Reihe. Warum sitzt heute keiner in der ersten Reihe von euch? Außer Eberhard. Bleib ruhig sitzen, du hast ja eine schöne Aufgabe. Aber wir empfinden das so. Die erste Reihe, ne, da sitzen die wichtigen Leute oder die irgendwie mitarbeiten, also die zu Recht da sitzen. Genau, der Pastor sollte vorn sitzen. Genau, aber wenn du in irgendeine Veranstaltung reinkommst, ne, irgendwo in einem Festsaal, alle Plätze voll, knacke voll, kein Platz mehr, erste Reihe leer. Da setze ich mich nicht hin. Da sitzt der Bürgermeister und noch, ne? aber nicht ich. Ne? Aber das ist der Ehrenplatz, den wir für Jesus immer auch in diesem Jahr halten wollen und sollen. Er ist der Planer und Konstrukteur auch unserer Gemeinde. Als Haupt führt und bestimmt er sie. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt er uns im besten Fall und bringt uns sicher an das Ziel, an das Neue. Siehe, ich mache alles neu. Amen.